Guten Morgen nochmal. Ich freue mich richtig, dass ich mal hier bei euch sein darf. Ich bin es bei uns gewohnt, in der Gemeinde das Publikum oder die Gemeinde zu duzen. Ich nehme die Freiheit mir ganz einfach selbst heraus. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Ja, ich freue mich so besonders, dass ich ein paar von bekannten Gesichtern wiedersehe und darüber, dass ich einige noch nicht kenne. Wer gerne ihn möchte, ich bin nachher auch noch ein Weilchen da. Jetzt, wir haben es mehrfach gehört, die Allianz-Gebetswoche beginnt mit dem heutigen Tag, nicht nur hier, weltweit. Ich habe gerade gedacht, als wir noch das Lied gesungen haben, nur wenige hundert Meter weiter, mir gut bekannt, ist die FEG, ne, hinter Messplatz, da haben sie auch gerade angefangen zu singen. Ich finde das ein tolles Gefühl, dass wir hier sind und wissen, irgendwo in dieser Stadt sind weitere Christen, die ebenfalls Gottesdienst feiern. Und das wollen wir diese Woche über tun. Jeden Abend in dieser Woche gibt es einen Gebetsabend. Der nächste ist schon morgen Abend in der FEG. Und am Samstag, wir werden das gleich noch mal etwas mehr hören, wird das hier stattfinden. Und es wäre ganz toll, wenn wir uns da wiedersehen würden mit vielen anderen Christen aus dieser Stadt. Und die Allianz-Gebetswoche steht in ganz Deutschland unter einem bestimmten Thema. Und dieses Thema heißt grundsätzlich: Gott lädt ein. Und anhand des heutigen Textes aus dem Matthäusevangelium, ein unglaublich bekannter Text, will ich mal so ein wenig da hineinführen. Und zwar ist es eine Einladung zum Glauben. Noch bevor es irgendetwas zu tun gibt, lädt uns Gott ein. Sie feiern hier auch Abendmahl. Und das Bild gerade eben von der Hochzeit, nicht? Überall, wo Jesus auftritt, da wird gefeiert, da wird gegessen, da wird getrunken. Das vergessen wir manchmal. Wir denken manchmal, wir müssten immer was tun. Es gäbe irgendetwas für den Herrn zu machen. Wir sollen Zeugen sein, was weiß ich. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn wir uns am Anfang noch einmal darauf besinnen. Erstmal sind wir eingeladen. Wir dürfen Gäste sein. Wir dürfen an seinen Tisch kommen. Wir dürfen seine Gemeinschaft, seine Gegenwart genießen. Darum soll es auch heute gehen. Und ich lese einmal den Text, der heute vorgesehen ist, aus dem Matthäusevangelium. Wir sehen den hier schon an der Wand. Es ist die Übersetzung Neues Leben. Und ich fange etwas früher an, weil das ein guter Zusammenhang ist. Da heißt es: Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Soweit dieser Text. Und es ist ganz interessant, wie dieser Text beginnt. Nämlich er sagt, Zweifel gehören dazu. Manche kennen ja die Geschichte vom sogenannten zweifelnden Thomas, die kennen die bestimmt auch, ja. Und da bekommt dieser Thomas immer so eine negative Konnotation. Wie kann der nur zweifeln, ne? Ist mit Jesus unterwegs, der müsste doch eigentlich klar haben. Und Jesus hat damit anscheinend überhaupt kein Problem. Und das ist der Punkt hier. Ich möchte uns eine großartige Entlastung mitgeben heute Morgen. Der Vers 17 heißt: Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. So weit, so gut, oder? In vielen Gemeinden, das haben wir jetzt hier auch gemacht, wird Lobpreis geübt. Da singt man dann mehrere Lieder zusammen und findet das ganz toll. Und ich frage mich manchmal, ey Leute, wenn wir hier so aus dem Gottesdienst raus können und die schönen Lieder alle gesungen haben und ich will dir folgen bis ans Ende der Welt, und immer mehr von dir und solche tollen Lieder. Und dann gehen die Leute raus und ich denke, ja und? Habt ihr das jetzt alles hier gelassen, wenn der normale Alltag wiederkommt? Wenn die ganzen Fragen da sind, was haben dann diese Lieder ausgetragen? Hier heißt es, sie betet ihn an. Und deswegen, es ist gut, dass wir das tun. Jetzt gerade hier im Gottesdienst. Aber der kleine Bruder davon scheint der Zweifel zu sein. Ausgerechnet die, die Jesus ausgesucht hatte, die gute Botschaft bis ans Ende der Welt hinauszutragen, Ausgerechnet die fragen sich, könnte ich das wirklich glauben, was ich da gesehen und gehört habe. Angefangen hat es mit diesen ganzen großen Töpfen. Überlegen wir mal, wie viel 100 Liter Wein das waren. Stellt euch mal euren Geldbeutel vor für eine Hochzeit. Wer würde so eine teure Hochzeit feiern wollen? Und Jesus hat es einfach so gemacht. Was die alles gesehen haben, als sie mit ihm unterwegs waren. Und ganz am Ende, kurz vor seiner Himmelfahrt, darum geht es ja hier in diesem Text, aber einige zweifelten immer noch. Hat man uns nicht das Blaue vom Himmel erzählt? Mir selber und viele Christen, mit denen ich unterwegs bin, geht es heute noch so. Da sind wir mit den Jüngern in ganz guter Gesellschaft. Wie oft waren diese Leute insgesamt, oder nehmen wir nur den Petrus allein, voll von Zweifeln. Die Geschichte, als Petrus aufs Wasser raus soll. Ich fand das eine unglaubliche Tatsache. Wenn ich das als Beispiel nehme, dann bin ich ein großer Feigling. Wie oft weigere ich mich, für Jesus aus dem Boot zu steigen, neues Land einzunehmen, mal was zu wagen, was ich noch nie gemacht habe. Das hat er immerhin gemacht. Und dann ist er genügend Realist und merkt, was alles so in seinem Alltag läuft, was welche Gefahren da sind, und dann gibt er auf. Ich erkenne mich da wieder. Wie ist denn das mit uns? Dürfen wir das auch so? Was macht das mit euch, wenn ihr merkt, ja, es gibt Zeiten, da geht es mir im Glauben gar nicht so gut? Wir sehen, dass Jesus das hier überhaupt nicht verurteilt, weil er weiß, für uns Menschen gibt es den Glauben nie in Reinform. Es geht hier nie um Perfektion. Jesus weiß, dass unser Glaube immer gefährdet ist, dass er nie unser Besitz ist. Wir haben den nicht. Und es bedarf der ständigen Pflege und der Begleitung, damit er nicht eingeht, damit nicht Unglaube in Zweifel umschlägt. Was hat denn Jesus mit diesen Zweifelnden gemacht? An dieser Stelle, wie auch an vielen anderen, geht er direkt auf diesen Zweifel ein. Und zwar macht er das auf eine ganz, ganz coole pädagogische Art und Weise. Er geht gar nicht direkt auf diesen Zweifel ein. Er sagt nicht, ja, aber, und glaub doch, schau mich doch an, du siehst doch und so. Nein, er macht was anderes. Und das tut er hier genauso. Wir haben den Text gerade gehört. Er schickt die Leute los. Er gibt ihnen einen Auftrag. Er sagt denen, wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann würde ich jetzt mal salopp sagen, dann hoch mit der Kiste. Steh auf. Mach dich mal auf den Weg. Und tu so, als ob das stimmt, was ich sage. Und das wird sich dann zeigen, wenn du unterwegs bist. Wenn du sitzen bleibst, wenn du im Boot bleibst, wie kann ich dir da helfen? Na, ihr kennt den Satz, ein Schiff im Hafen ist sicher, aber dafür ist es nicht gebaut. Also, er schickt die los, gibt ihnen einen gemeinsamen Auftrag. Und zwar einen Auftrag, bei dem sie merken, ich kann das nicht allein, aber da ist ja noch der Philippus oder der Andreas oder der Thomas oder wer auch immer, der Alexander. Ja, wir müssen nicht alleine. Jesus sagt, Leute, macht euch auf den Weg. Ihr seid doch Gemeinde, auch heute. Ihr seid Jünger, ihr seid miteinander unterwegs. Und ich bringe euch zusammen. Und ich sage euch zu, dass ich bei euch bin, ich helfe euch. Lasst mich mal so sagen, Gott ist ein Gott der Beziehung. Und Beziehungen, die entwickeln sich und sind ihrem Wesen nach nicht statisch. Habt ihr das auch schon erlebt? Da habt ihr einen guten Freund. Geht ganz vertraut miteinander, jahrelang seid ihr mit denen unterwegs. Und dann kommt irgendwas vor und die Freundschaft zerbricht. Oder andersrum, da gibt es Leute, mit denen könnt ihr so gar nicht so irgendwie. Und seid völlig überrascht, plötzlich entwickelt sich da eine Beziehung. Und die ist richtig gut. Beziehungen sind nie etwas, was wir haben. Wie viele Männer und Frauen sind aufgebrochen eines Tages, da vorne standen sie dann und sagen, bis Gott uns scheidet. Und die meisten denken, ja, solange es gut geht. Ich habe mal von einem Pfarrer gehört, der hat am Altar einen großen Blumenstrauß davor gestellt, bis dass der Tod uns scheidet. Weil er genau gewusst hat, das wollen die Leute gar nicht sehen, die da heiraten. Aber es heiratet doch keiner, weil er genau weiß, das wird sowieso nicht klappen, oder? Wir haben Beziehungen nicht im Griff. Das muss gepflegt werden. Und wenn Beziehung nicht gepflegt wird, geht die ein. Warum soll das mit der Beziehung im Glauben zu Jesus anders sein?
Jesus sagt, ihr seid meine Jünger, macht euch auf den Weg und rechnet damit, dass ich mitkomme und ihr werdet etwas erleben. Eure menschliche Begrenztheit ist das eine. Meine göttlichen Möglichkeiten für euch ist das andere. Und wenn ihr beides zusammenbringen könnt, dann werdet ihr geschenkt bekommen, dass die Beziehung zu mir trägt und funktioniert. Also wir haben diese Beziehung, wir haben diesen Glauben nicht. Das gehört nicht zu uns. Ich glaube noch nicht mal, dass wir das wirklich richtig verstanden haben, was wir hier treiben als Christen. Also mir geht das so. Ich habe mal am Anfang meines Theologiestudiums gedacht, so jetzt werden meine Fragen beantwortet. Und ich war erstaunt, dass es mit jedem Semester mehr Fragen geworden sind. Das war manchmal in der Prüfung etwas peinlich. Da kamen dann Fragen, die konnte ich nicht beantworten. Aber mal wirklich zum Glauben, ne? Wir ahnen etwas. Wir sehen eine Spur, der wir nachfolgen. Aber wer von euch könnte sagen, mein Glaube ist fertig entwickelt. Ich habe das jetzt. Mir kann nichts mehr passieren. Ich weiß alles. Alles ist sicher. Ich habe es, so soll es bleiben. Was ist mit unserem Glauben, wenn es nicht so bleibt, wie wir es gerne haben? Da ich ja hier niemanden wirklich genau kenne, es sind anscheinend Menschen unter uns, deren Angehörige verstorben sind. Das haben wir bei uns in der Gemeinde auch. Das ist in meinem eigenen Leben so, schon oft. Was macht das mit unserem Glauben? Wenn wir uns umschauen, was alles nicht gut ist in dieser Welt. Was ist, wenn das Leben mit allem, was passiert, nicht mehr zu meiner Glaubenssicherheit passt? Wie kann Gott das zulassen, ist die typische Frage dafür. Ich möchte uns ermutigen zu sagen, schmeißen wir die Zweifel nicht weg, schieben wir sie nicht fort, weil wir nicht selber die Kraft aufbringen können, an Gott festzuhalten. Aber die gute Nachricht ist hier, wir müssen das auch nicht. Niemand muss aus eigener Kraft glauben. Gnade bedeutet, von der wir eben gerade gesungen haben, dass Gott uns auch da hält, wo wir ihn nicht behalten können. Und wir können sicher sein, dass Gott uns aufgrund unserer Zweifel nicht loslassen wird. Ich zitiere einmal eine Stelle aus dem 1. Johannesbrief. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Das ist etwas, was von Gott ausgeht, nicht von uns. Und es geht dann darum, dass ich das wahrnehme, dass ich mich darauf einlasse, dass ich sage, wenn Gott das sagt, dann ist da was dran und dem will ich nachspüren, das will ich aufnehmen, dem vertraue ich und gehe einen Schritt. Und zu den intensivsten Erfahrungen im Glauben gehört meiner Erfahrung nach, dass wir gemeinsam zweifeln, dass wir das nicht verstecken voreinander, dass wir nicht mit geschwellter Brust hier rein und raus laufen, sondern dass wir sagen können, weißt du was, heute brauche ich dringend eine gute Zusage Gottes für mein Leben. Ich komme hier in diesen Raum, weil ich darauf vertraue und darauf hoffe, dass ein Lied, ein Text des Liturgen, ein Wort aus der Predigt mein Herz erreicht und meinen Glauben stärkt. Vielleicht könntest du mit mir beten. Wir brauchen das, dass wir miteinander hier unterwegs sind. Matthäus sagt es einmal so, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Und das hat Jesus gemacht, er hat die Jünger losgeschickt, zwei und zwei. Und er hat gesagt, ich gehe mit. Leute, ich sehe doch, wie furchtsam ihr seid. Ich sehe euch doch euren Unglauben, aber macht euch doch auf den Weg. Ihr geht nicht allein, ihr geht miteinander. Ich will mal einen Vorschlag machen. Wie wäre es, wenn wir Christen in dieser Stadt uns mehr vernetzen würden, wenn wir mehr voneinander wüssten, mehr miteinander unternehmen könnten. Ihr seid hier ein Häuflein, wir sind dort drüben ein Häuflein. Es gibt größere und kleinere Häuflein, das ist alles völlig unwichtig. Aber überlegt mal, wie groß der Haufen ist in dieser Stadt, der überhaupt nicht in die Kirche geht. Wart ihr, seid ihr Lilienfans? Kann sich hier einer outen mit mir? Ah, super. So, und wie viele Leute hocken einmal im Stadion, wenn so ein richtig klasse Spiel ist? Ich bin überzeugt, das sind mehr, als jeden Sonntag an Christen in allen Gemeinden zusammenzusitzen. Überlegt euch das mal. Wäre es nicht, das ist doch ein tolles Gemeinschaftsgefühl, wäre das nicht eine Möglichkeit, dass wir sagen, jetzt zum Beispiel gerade in dieser Gebetswoche, ich gehe da mal wohin in irgendeine Gemeinde, wo ich gar noch nie war, und da treffe ich auf andere Christen. Da gibt es sicherlich kleine Unterschiede, aber so viel, was gemeinsam ist, nämlich Jesus in unserer Mitte. Und ich kann euch sagen, ich freue mich so auf diese Allianz-Gebetswoche. Ich freue mich sogar so, ich meine, ich habe den Luxus, das ist mein Beruf, ne? Ich bin an jedem Abend dabei. Ich finde das so cool. Ich werde hinterher platt sein wie das Brötchen, aber ich freue mich so drauf, so viele andere Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, zu sehen. Und das stärkt meinen Glauben. Das hilft mir. Es ist eine so gute Möglichkeit, unseren Glauben angesichts vieler Fragen und Zweifel aufbauen und stärken zu lassen. Wir sind nicht allein unterwegs. Das war der erste Gedanke, dass Zweifel da sind und dass das für Jesus schon in Ordnung ist. Aber dass es einen guten Weg gibt mit Jesus in dem Ganzen, weil alle Macht diesem dreieinen Gott gehört. Es heißt hier im Vers 18, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Was für ein Satz. Wenn ich das sagen würde, ihr würdet mich zu Recht hier aus dem Fenster werfen. Das wäre Größenwahn, das wäre Anmaßung. Aber gerade an einer solchen Zusage können wir doch zweifeln, wenn wir uns umschauen. Wir sehen kranke und leidende Menschen. Wir sehen Menschen, die gebrechlich und pflegebedürftig sind. Manche sogar schon in jungen Jahren. Es gibt viele, deren Psyche oder Körper streiken. Ein Unfall hat jemand zum Invaliden gemacht. Wir erleben, wie die Erde ausgebeutet wird. Die ganzen großen Themen brauche ich jetzt ja nicht nochmal erwähnen, oder? Und dann sagt Jesus, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ja, sehen wir das denn? Jesus betont allen Anfragen und allen Zweifeln zum Trotz, ich habe diese Macht und ich gebe sie nicht aus der Hand. Meine Auferstehung bedeutet, dass ich eingesetzt bin, über alle Mächte Herr zu sein. Das bedeutet die Auferstehung von Jesus. Und da müssen wir alle Vorstellungen loslassen, die wir vom Glauben haben oder wie das dann aussieht, was der Jesus dann macht oder nicht macht. Mose hat zum Beispiel am Ende seines Lebens, obwohl er Gottes Macht so oft persönlich und direkt erlebt hatte, diese Feststellung getroffen. Er hat gesagt, mein Herr, mein Gott, du hast begonnen, mir, deinem Diener, deine Größe und Macht zu zeigen. Begonnen. Ein Mose. Nirgends im Himmel und auf der Erde gibt es einen Gott, der so gewaltige Taten und erstaunliche Wunder vollbringt wie du. Und der Mose muss zugeben, so wie Hiob dann zum Beispiel, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Was erlauben wir uns, wenn wir sagen, weil es in dieser Welt so aussieht, wie es aussieht? Und nennt mir bitte eine Zeit, in der es besser aussah als heute. Deswegen ist Gott nicht mehr im Regiment. Die Bibel sagt, Gott hat eine Zeit. Und diese Zeit, bis er wiederkommt, soll dazu da sein, dass möglichst viele Menschen ihn erkennen. Und dann wird er alles erneuern. Und bis dahin lässt er diese Welt nicht los. Gott selber sorgt dafür, dass wir seine Nachfolger in einer Welt, die schon immer außer Rand und Band ist, seine Macht erkennen können. Wäre er so klein, dass wir ihn begreifen könnten, wäre er nicht groß genug, dass wir an ihn glauben könnten, hat mal ein schlauer Mensch gesagt. Und ich habe diese Zusage und da halte ich dran fest. Und mich tröstet, dass Gott alles gehört. Und das heißt, was will diese Welt mich schrecken? Ich sehe mit meinen menschlichen Augen keine Lösung, zum Beispiel für diesen Nahostkonflikt. Israel, Palästina, ich sehe es nicht. Ich sehe mit meiner Erfahrung, mit meinen Kenntnissen keine Möglichkeit, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden könnte. Und so vieles andere. Ich bin ohnmächtig. Ich könnte weinen, ich könnte schreien. Aber vom Sofa aus kann ich die Welt nicht retten. Und ich muss es auch nicht. Aber ich kann anfangen, aus dem Boot zu steigen und konkret etwas zu tun. Zum Beispiel anfangen zu beten mit einer anderen Gruppe und dann konkret was zu machen. Im kleinen Rahmen. Ich habe diese Zusage, dass Gott diese Welt trägt und hält. Ich gehöre ihm und ich kann das auch anderen weitergeben, die zweifeln. Und diese Zukunft, die jetzt schon angefangen hat, die wird eines Tages vollendet werden. Und das ist für mich keine Zukunftsvertröstung, sondern setzt mich jetzt schon in Bewegung, die Zeit in einer guten Weise zu nutzen und auszufüllen. Alle Macht gehört dem dreieinen Gott. Mich prägt ein Satz, den ich für mich immer wieder brauche. Gerade in dieser Woche hatte ich zwei sehr, sehr schwierige, problematische Gespräche und ich habe nicht gut geschlafen. Und ich habe mir gesagt, alle Macht gehört meinem Gott und alles ist vorbereitet. Und wenn ich da in dieses Zimmer gehe, wo diese Parteien sitzen, wo klare Worte gesprochen werden müssen, wo viel dranhängt, dann ist einer der Stühle bereits besetzt. Jesus ist auch schon da. Das kann man jetzt fromm meinen. Für mich war diese Vorstellung der Impuls in dem Moment, dahin zu gehen und nicht zu kneifen. Denn wer bin ich denn, dass ich anderen Leuten sagen dürfte, wo der Bartel den musst du holen. Darum geht es nicht. Aber die Liebe Christi und die Wahrheit und das, was recht und gut ist, im Namen Jesu zu sagen, das ist dran. Und das bedeutet mich, aktiv zu werden, weil ich weiß, dass diesem Christus alles gehört und der ist ja immer einen Schritt vor mir schon da ist und ich ihm nur noch nachlaufen muss. Und auch Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel hat das gewusst. Am 9. April 1945 hat man ihn gehängt. Und einer der Männer, die das vollbracht haben, hat zu ihm gesagt, gleich ist alles aus. Und dann hat Bonhoeffer anscheinend, so wird es überliefert, in Frieden mit aller Gewissheit gesagt, nein, gleich fängt alles erst richtig an. Ob ich das gekonnt hätte? Weil Gott alles gehört, deswegen kann er mir auch jetzt alles geben, was ich brauche. Auch den Mut, trotz meiner Zweifel zu ihm zu stehen, in einer Situation nicht auszuweichen, wo es darum geht, Farbe zu bekennen. Vielleicht nur vor mir selbst. Wir haben vorhin gebetet, das ist mir ziemlich reingefahren, weil da musste ich mitbeten und um Verzeihung beten, wo habe ich mir Schaden angetan? Wo habe ich jemand anderen enttäuscht? Könnt ihr euch erinnern? Haben wir gebetet, oder? Das hat mich echt erwischt. Und da sage ich genau an dieser Stelle, Gott gehört das alles. Und jetzt darf ich vor ihn treten und er ist dann da. Und ich habe die Freude, dass ich zwar eines Tages bei ihm sein werde, ich hoffe, dass das nicht ganz so bald ist, obwohl es neigt sich bei mir auch schon Richtung Ende, aber ich genieße das Leben jetzt, wie es ist und möchte jetzt diese Kraft der Auferstehung in meiner Existenz verwirklicht sehen und umsetzen, egal wo. Das bringt's. Und deswegen eine weitere Anregung. Wir machen zum Beispiel gute Erfahrungen, ich persönlich auch, nicht nur in unserer Gemeinde. Wir haben da so Zweier- oder Dreierschaften. Wir treffen uns regelmäßig zu zweit oder zu dritt. Dann beten wir gemeinsam, wir reden über persönliche Fragen und Lebensdinge. Wir lesen in der Bibel, wir können uns praktisch helfen. Und das wöchentlich. Ich fahre jeden Donnerstag früh um 8 Uhr ins Büro von einem meiner Leute aus der Gemeinde. Der kann das, weil er selbstständig ist. Und dann sitzen wir eine Stunde da zusammen. Schönes Tässchen Kaffee vorher. Lecker. Und da geht es ins Eingemachte. Und das ist so ermutigend. Nur mal als Idee, vielleicht kennen Sie jemanden in der Gemeinde bei Ihnen, wo Sie sich das vorstellen könnten. Mal zu fragen, mal gucken, mal sich auf den Weg machen. Das ist so hilfreich. Jesus hat seine Jünger zu zweit und zu dritt losgeschickt. Unterschätzen wir nicht diese großartige Sache, die da drin liegt. Alle Macht gehört Gott und das hilft, Zweifel zu überwinden. Das Wort des Bruders, der Schwester von Christus ist stärker als das Wort von Christus in mir selbst. Kennt ihr auch, ne? Übrigens auch ein Bonhoeffer-Zitat. Manchmal brauche ich es, dass ein anderer mir sagt, hab Mut, Christus geht mit dir, ich segne dich. Da, wo ich es nicht selber kann. Nur mal ein Gedanke. Und ein letzter Gedanke, und der kommt hier auch aus dem Text heraus, in diesem Namen Jesu ist Heil. Und dann können wir nämlich auf diesem Weg erkennen, da geht tatsächlich was. Das sind nicht nur bloße Worte, das ist nicht nur bloß fromm und irgendein Liturg steht dann da vorne und rezitiert das gekonnt, sondern das trifft mich und das trägt mich. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist Heil. Und weil das so ist, weil das so ist, kann in unserem Leben überhaupt das erstmal dann so aussehen, dass wir uns als Gesandte begreifen und auch wirklich losgehen. Darum geht es zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Merkt ihr was? Erst jetzt kommt diese Aufforderung, macht mal was. Vorher sagt er, ich sende euch in die Gemeinschaft, untereinander und mit mir. Ihr dürft eure Zweifel nennen, ihr dürft sie haben. Und ich helfe euch dabei, dass ihr sie überwindet. Und in dem Ganzen müsst ihr erst dann, wenn ihr sagt, ich probiere es einfach mal, loslaufen. Er fängt nicht an, was wir alles für ihn machen müssen. Und ich glaube, jetzt gerade wir in unseren freikirchlichen Gemeinden müssen da sehr aufpassen, dass wir nicht zu viel machen, sondern zur Kontemplation, zur Stille, zur Gemeinschaft kommen. Eine Herausforderung, vielleicht für euch ja auch. Wir können als Gesandte Gottes andere Menschen nur dann zu Jüngern machen, sie taufen, sie ausrüsten und so weiter, weil alles im Namen von Jesus schon längst da ist. Wir brauchen es nicht selber erfinden. Aber der Ausgangspunkt ist nicht zuerst unser Tun, sondern unser Verhältnis, von dem ich vorhin gesprochen habe, unsere Beziehung zu Jesus. Und Beziehungen sind lebendig. Du kannst nicht zu jemandem sagen, liebe mich, ne? Kriegst doch 20 Euro. Diese Art von Liebe gibt es auch. Das ist nicht die, von der wir hier sprechen. Beziehung ist immer Geschenk. Und Jesus sagt, wie der Vater, Lukas 15, ich stehe da. Ich komme euch entgegen, ich warte, kommt. Lasst euch umarmen. Glaubt's mir. Und wenn wir uns als Jünger begreifen, die zusammengestellt sind, die aufeinander angewiesen sind, die einander dabei helfen, Jesus näher zu kommen, dann werden sich ganz viele Gelegenheiten bieten, dass Menschen zum Glauben kommen. Regt ihr euch nicht auch auf, wenn ihr draußen auf der Straße unterwegs seid, als Fußgänger, Fahrradfahrer, Rollerfahrer, Auto, Moped, rücksichtslos bis zum Ende, oder? Und das ist ja nur ein ganz kleiner Einblick in das, wie wir als Gesellschaft mittlerweile unterwegs sind. Und wenn ihr die ganzen Leute, die da draußen so fahren, wenn ihr die mal fragen würdet und sie ehrlich antworten würden, was fehlt euch am meisten? Was würden die wohl antworten? Denen fehlt genau das, was wir hier als Gemeinde, als Kirche hätten und haben. Vertrauen, miteinander unterwegs sein, nicht gegeneinander kämpfen, sich von Jesus beschenken zu lassen. So würden sie es nie nennen natürlich, klar, ne? Geborgenheit. Und wenn ihr meint, ihr habt hier im Hause, in eurer Kirche zu wenig Geborgenheit, das würde ich meinen eigenen Leuten genauso sagen, dann wäre es mal Zeit, euch darüber zu überlegen, was ihr alles schon habt, was ihr gar nicht in Anspruch nehmt. Wo Jesus dann sagt, ja, dann steigt doch aus dem Boot, ich bin ja mit dabei. Macht euch auf den Weg, ihr seid meine Jünger. Und bevor ihr die Welt gewinnt und Jünger macht und tauft und was weiß ich, genießt doch, feiert doch das Leben, dass ihr als meine Jünger hier zusammen seid. Nehmt's wahr. Also, Zweifel gehören zum Glauben dazu. Aber alle Macht gehört Gott. Bringt ihm eure Zweifel und tut das auch gemeinsam. Versteckt's nicht. Und Gott wird sich offenbaren. Er stellt sich zu seinen Kindern. Und dann ist in diesem Namen Heil. Und das Heil, das fängt bei uns hier an. Christus ist deine Erlösung, deine Hoffnung, dein Leben. Und wenn du das begriffen hast, dann merken es andere auch. Da brauchen wir nicht extra ein Komitee für Evangelisation oder was weiß ich. Dann läuft der Laden. Und ich würde mich so freuen, wenn es hier so richtig abging in Darmstadt mit den ganzen Christen in allen Gemeinden und Kirchen. Das ist ja genau das, was Jesus will. Und ich segne euch im Namen unseres Herrn, dass ihr miteinander unterwegs seid, genau in diesem Namen des Dreieinigen Gottes. Amen. Hier nochmal, Gott lädt ein. Nur nochmal kurz zum Zeigen, super Sache. Morgen Abend geht es zum Thema Hoffnung bei uns los in der FEG. Dann sind wir im christlichen Zentrum, nächstes Thema. Und so geht es komplett durch. Ihr habt ja die Einladungszettel und werdet informiert worden sein. Und dann ganz natürlich die tolle Abschlussveranstaltung nächsten Sonntag, 10.30 Uhr auf der Marienhöhe oben. Großer Raum, viele da. Das wird richtig schön. Danke euch.